herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir Fabian und natürlich dem unvergleichlichen Daniel. Endlich sind wir wieder für euch da, nachdem wir ja unfreiwillig fast 3 Wochen Pause eingelegt haben. Daniel, wie siehst du das? Wie geht's dir damit?
Schlecht fühle ich mich. Mein schlechtes Gewissen plagt mich zutiefst. Und ich hoffe, dass ihr uns vergeben könnt, einigermaßen zumindest, liebe Leute. So richtig erklärbar ist es eigentlich nicht, warum wir so einen Ausfall hatten. Ich meine, gut, wir wollten 2-mal eine Gastfolge machen, hatten technische Probleme. Man muss aber dazu sagen, dass wir währenddessen auch noch Stockbrot geliefert haben und eine Radiofolge. Also von daher, wir waren nicht ganz untätig.
Ja, das stimmt. Also genau, es gibt irgendwie keinen so richtigen Grund. 2-mal hatten wir eine Gastfolge geplant und hatten technische Probleme. Der Gast war auch schon im Meeting quasi, das Treffen lief. Es gab technische Probleme und ich hatte beide Male einfach keinen Ersatz vorbereitet, keinen Ersatzfall. Und so sind wir dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Und das hat natürlich ja die Planung ein bisschen aufgeschoben. Sehr, sehr nervig. Und dann gab es so 1-2 terminliche Probleme wegen der Arbeit, dann hatten wir so unseren Kurzurlaub, wo wir, wie Daniel schon gesagt hat, Stockbrot geliefert haben plus eine Radiofolge und so sind dann irgendwie fast 3 Wochen zusammengekommen und es gab auch schon vereinzelt Nachfragen von euch, so ob es uns gut geht. Ja, geht es, keine Angst. Aber ja, es ist uns fast schon ein wenig unangenehm, so lange nicht geliefert zu haben.
Doch, solange ihr uns bei Stockbrot hört, könnt ihr euch sicher gehen, dass es uns gut geht.
Ja, das wurde auf jeden Fall nicht mit KI oder mit irgendwelchen, weiß ich nicht, wie nennt man das, mit irgendwelchen Leuten aufgenommen, die sich für uns ausgegeben haben.
Nee.
Ja.
Wer aber die Frage, meinst du, wir haben irgendwo Doubles?
Ja, man sagt ja irgendwie immer, dass es so eine bestimmte Anzahl von Leuten auf der Welt gibt, die einem sehr, sehr ähnlich sehen oder sehr, sehr gleichen. Also bei 8 Milliarden Menschen oder 8,5 Milliarden Menschen irgendwie so, es wird schon Leute geben, die relativ nah rankommen auf jeden Fall, aber ich glaube, so einen geilen Typen wie dich, den gibt's auf jeden Fall nicht 2-mal.
Also wenn es dich 2-mal gibt, dann würde mich total interessieren, ob dein zweites Wesen, dein Klon sozusagen, ebenso tätowiert ist und genauso tickt. Kann ja auch sein, dass du wirklich so eine Streber-Personality hast oder irgendwie sowas.
Das wäre auf jeden Fall witzig, so totaler Gegensatz, wie in so, in diesen, weiß ich nicht, Oldschool-Hollywood-Verwechslungs- Filmen, wo dann so 2 Zwillinge irgendwie so ganz entgegengesetzte Persönlichkeiten sind und werden dann so in das Leben des anderen jeweils reingeworfen quasi.
Das wäre sehr lustig.
Da gibt es mit Antonio Banderas gibt es einen relativ witzigen Film, Too Much. Da spielt er einen, weiß ich gar nicht, ich glaube einen Verleger oder irgendjemand, der irgendwas im Musikbusiness macht, verliebt sich in so eine, ich glaube, Sängerin, so eine Blondine, und lernt dann ihre Schwester kennen und stellt halt fest, dass die viel eher so sein Cup of Tea ist, menschlich, und er findet dann quasi auch einen Zwillingsbruder, den er selber spielt natürlich auch, und datet dann eben auch diese Zwillingsschwester. Das Original ist mit Pierre Richard, einem französischen Komiker und Schauspieler. Wunderbarer Film, das Original auch. Das Hollywood Remake ist halt ein bisschen schwächer, aber das haben Hollywood Remakes ja so an sich.
Damit schließen wir dann auch den Kinotipp und den kleinen Arthouse-Rant für heute und fügen einen kleinen ersten Zuschaueraufruf ein. Liebe Leute, bitte postet doch mal ganz fleißig, was der zweite Fabian so für eine Persönlichkeit haben könnte. Ist er vielleicht Broker oder ist er vielleicht Industriekaufmann oder Chefarzt oder Friseur?
Oder regiert er Nordkorea? Man weiß es nicht.
Ja gut, dann meine ich den dritten Fabian, also den bisher noch unbekannten Fabian.
Ja, okay, ja, lasst mal hören, was mein unbekanntes Double sein könnte. Naja, bevor wir in den Fall einsteigen, möchte ich den kurzen Aufruf starten, so aus podcast-technischen Gründen. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, das kommt ja immer wieder, jetzt auch für die neuen Leute, die jetzt in den letzten Jahren bei uns gelandet sind, so oft wiederholen wir es ja nicht. Ihr könnt das über Ko-fi tun. Ihr könnt das tun, indem ihr Merch bei uns kauft, indem ihr bei Holy einkauft oder einen Probemonat bei Podimo abschließt. Die einzelnen Links findet ihr in den Highlights bei Insta. Und wenn ihr nicht bei Insta folgt, dann ändert das bitte. Da möchten wir natürlich auch wachsen. Und die Community ist cool. Es gibt wirklich keinen Grund, da nicht dazu zu gehören. Und ihr könnt uns natürlich auch über den ominösen Amazon-Wishlist-Link unterstützen. Da ist zwar auch unheimlich viel Unsinn drin, da sind aber auch viele True-Crime-Bücher drin. Und das sind dann Sachen, die ich hier als Quellen nutze für die Recherche, für die Fälle und die dann hier einfließen, also die den Podcast letztlich auch am Laufen halten. So, jetzt aber genug von diesen verwaltungstechnischen Sachen. Daniel?
Du hast noch was vergessen. Und zwar den Holy Link, den wir haben. Damit könnt ihr nämlich richtig Geld sparen. Du hast den Link nicht genannt.
Ja, aber genau.
Den Rabattcode.
Das steht alles in den Highlights. Also ich habe ja gesagt, die Sachen findet man in den Highlights und die Rabattcodes sind auch in den Highlights drin. Also das ist dann... Aber
okay.
Die sind immer gleich aufgebaut, ja. Also bei allen Holy-Partnern ist es immer das gleiche. Blutrausch 5 für 5 Euro Nachlass bei Neukunden und Code Blutrausch für 10% für Bestandskunden.
Und wenn ihr so richtig cool seid, dann folgt ihr uns auch noch bei YouTube. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Das wächst so richtig langsam. Im Schneckentempo, aber es wächst und wir freuen uns.
Das ist so der Running Gag irgendwie seit ungefähr 3 Jahren, dass wir sagen, ja, YouTube ist so ein bisschen unser hässliches Stiefkindlein, wir möchten uns da mehr drauf konzentrieren, wir möchten da ein bisschen mehr machen und es ist einfach immer so nicht hinkriegen unter all den anderen Projekten. Ich wurde auch heute schon gefragt, was mein Buch macht und es wächst und gedeiht tatsächlich. Also es ist aber schön, dass es Menschen gibt, die daran denken und die so eine Form von Nachfrage zeigen. Ich denke, ich bin ein langsamer Schreiber. Ich denke, Januar, Februar, das können wir ins Auge fassen.
Das ist doch gar nicht so lang hin. Das ist auch cool.
Ja, wenn ich jetzt ein richtiger geschäftstüchtiger Fuchs wäre, dann würde ich natürlich das Weihnachtsgeschäft anpeilen und hoffen, dass das die Leute hier ihren True Crime Partners in Crime und Love irgendwie zu Weihnachten unter den Baum legen. Aber das kriege ich nicht hin. So gut bin ich nicht.
Der dritte Fabian ist natürlich so richtig geschäftstüchtig und sagt, hey, weißt du was, wir nehmen den Valentinstag, 14. Februar, check. Das perfekte Geschenk für alle Liebenden da draußen.
Ja, perfekt. Okay, ist gespeichert. Naja, heute, Daniel, entführe ich dich in die Vereinigten Staaten und euch da draußen natürlich auch. Triggerwarnung, es ist ein Cold Case. Also viele Leute haben mich darum gebeten, eine Triggerwarnung für Cold Cases auszusprechen, weil ihr diese unglaublich scheiße findet. Sagen zumindest einige Leute. Lustigerweise, Cold Cases sind immer die Folgen, die am meisten gehört werden, aber es sind auch die, wo am meisten Beschwerde kommt. Aber
das sind die besten Folgen, wo gibt.
Finde ich auch. Zumal dieser heutige Cold Case uns in einen Themenkomplex weiterentführt, den wir schon begonnen haben. Denn unter Umständen sprechen wir heute von einem weiteren Fall, der diesem Themengebiet Smiley Face Killers zuzuordnen ist. Ja.
Ich habe es ja schon beinahe geahnt. Sehr cool.
Ja, also da passen einige Dinge und ein, zwei Sachen, ja, passen nicht. Größtes Problem, wir haben keine Leiche. Das ist natürlich immer doof. Das lässt natürlich auch Raum für Spekulationen.
Macht dich das jetzt nervös, wenn ich diesen Smiley die ganze Zeit vor die Kamera halte?
Das finde ich maximal sexy. Wenn er so gerade dein Gesicht bedeckt und es aussieht, als ob das dein Kopf wäre, das ist schon ein ganz großes Kino, was du da machst, ja.
Ich finde mich auch so, als sehe ich das erste. Das ist cool, warte mal. Screenshotten direkt mal. Warte. Ah. Das ist jetzt blöd, wenn man das als Linkshänder, als Rechtshänder mit links. Aber es ist, glaube ich, wirklich lustig. So, Schluss mit dem Schabernack. Entschuldigen Sie bitte da draußen.
Apropos ganz großes Kino. Ich weiß, dass es auch einige Leute unserer Zuhörerschaft gibt, die gerne an PC oder Konsole zocken. Das gerade frisch erschienene Game Ghost of Yotei. Ganz, ganz großes Kino. Also Leute, die irgendwie Bock auf unfassbar cineastische Inszenierung, wunderbare Open-World-Exploration, Grafik vom anderen Stern, geiles Storytelling und auch ein bisschen Brutalität haben, die sollten Ghost of Yotei auf jeden Fall mal genauer unter die Lupe nehmen. So, egal, das ist auch jetzt ein sehr themenfremdes Off-Topic-Ding, aber wie gesagt, ich weiß, viele von euch zocken gerne. Daniel, als Einleitung zu diesem heutigen Fall, denn der spielt in einer Partynacht, da habe ich gedacht, ich frage dich einfach mal zum Anfang der Folge nach deiner skurrilsten oder lustigsten Partynacht-Erinnerung, die du jetzt einfach hier so nennen möchtest. Du musst jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas super Intimes raushauen oder vielleicht irgendeine lustige Anekdote, an die du dich spontan erinnerst.
Aus beruflichen Verantwortungsgründen kann ich jetzt hier nicht weiterreden.
Ach, das war doof. Ja, aber ich verstehe es. Da hatten wir schon drüber gesprochen.
Also es gab durchaus lustige Momente. Und die sind gerne für so einen richtig coolen Hüttenabend ohne Record-Button, stehen die zu jeder Zeit parat.
Ja, wir müssen mal vielleicht mit ganz, ganz engen Hardcore-Teilen der Zuhörerschaft so einen Hüttenabend machen. Das stelle ich mir auch cool vor. So, dass man so irgendwo sich in so einer Grillhütte trifft und irgendwie zusammen, weiß ich nicht, grillt, Glühwein trinkt und einfach irgendwie Schabernack macht. So mit dem harten Kern an Leuten aus der Community, die quasi schon immer da waren.
Vielleicht habe ich so zwei, das sind jetzt nicht so super Party-Stories, aber zwei Geschichten habe ich doch, die sind auf jeden Fall auch jugendfrei.
Erzähl.
Ich glaube, ich habe es nicht so mit dem Verkleiden. Ich bin ja auch jetzt nicht so der Rheinländer, muss man auch dazu sagen. Und einmal bin ich auf so eine Bad-Taste-Party gegangen, was übrigens, wie ich finde, ein mega geiles Motto ist.
Ich liebe es.
Und ich habe mich so komplett schepp angezogen. Ich hatte so eine, ihr kennt ja die Schnellpünktchen-Pünktchen-Adidas-Hosen, die übrigens jetzt wieder in sind, was ich persönlich extrem feiere, muss ich sagen. Und ich hatte so eine Variante von Nike in Blau. Und die habe ich Ewigkeiten aufgehoben, weil ich die immer so geliebt habe als Jugendlicher. Und also ich war dann so Mitte 20. Dann hatte ich so ein buntes, so Surfer-Look-artiges 90er-Jahre-T-Shirt, das ich mal im Second-Hand-Laden in München geholt habe für 3 Euro oder so, drüber gehabt. Irgendwie so eine miese Jacke, ich weiß nicht. Also irgendwas Schäbiges auf jeden Fall und eine Chicago Bulls-Mütze. Und ich dachte, damit sehe ich wirklich Banane aus. Das Ding ist nur, ich stand dann bei uns in der Stadt irgendwie an der Supermarktkasse, weil ich noch gewisse Getränke holen wollte. Und dann habe ich irgendwelche alten Bekannten getroffen, blablabla, die haben gerade so mal mit mir gesprochen und die haben halt echt gedacht, ich wäre irgendwie, würde mittlerweile in Berlin leben und wäre irgendwie so ein Prenzlauer Berg Hipster oder sowas. Und das hat mich so ein bisschen, wie soll man sagen, auf der einen Seite gefreut und auf der anderen Seite musste ich dann mein Kostüm nochmal überdenken. Das war die eine Story. Andermal war, als wir zusammen gewohnt haben. Ja. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt?
Die hast du schon mal erzählt, ja. Das ist mir nämlich hängen geblieben, weil du tatsächlich ja so sparsam bist, aber ich weiß, dass du die schon mal zum Besten gegeben hast, ja.
Habe ich die Eddie Murphy Story schon erzählt?
Das weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Und zwar habe ich da, war ebenfalls eine Motto-Party. Man musste sich, glaube ich, als Prominenz verkleiden, wie auch immer. Und ich bin ja ein absoluter Eddie Murphy Fan. Und bin also als Eddie Murphy von Beverly Hills Cop gegangen. Und zu der Zeit habe ich eben noch einen Job beim WDR gehabt. Und war eine nette Kollegin aus der Maske, die mich auf jeden Fall auch optisch aufbereitet hat. Das war ziemlich cool. Ich habe mir so eine echte Baseballjacke von einer Arbeitskollegin ausleihen dürfen, die irgendwie in Amerika war und die Jacke da geholt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass ich schon ziemlich Eddie Murphy-mäßig rumlaufe. Und dann komme ich da bei dieser Party an. Ich muss sagen, die Leute hatten wirklich auch coole Kostüme. Und so richtig als Eddie Murphy bin ich nicht aufgefallen, als ich da mal gefragt habe, so, hey, was denkst denn du, als was ich jetzt hier gehe? Und da haben die halt gedacht, ich würde irgendwie als Austauschschüler aus Mexiko gehen. Und das hat mich so ein bisschen desillusioniert, würde ich sagen.
Ja.
Ja, das sind so zwei harmlose Stories, die ich hatte.
Ja. Das sind auf jeden Fall Geschichten, die du auch mit deinem beruflichen Hintergrund erzählen kannst, wo dir keiner einen Strick draus drehen kann. Ja, eine Geschichte, die mir direkt in den Sinn kommt, wenn du mich quasi das Gleiche fragst, ist, da sind wir relativ frisch zusammengezogen, beziehungsweise wir haben ja so ein gutes halbes Jahr zusammen gewohnt. Vielleicht auch 5 Monate, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, wir sind ja so im Februar zusammengezogen, es war auf jeden Fall schon Sommer. Es war schon so eine Zeit, wo man draußen gegrillt hat und ich war auf einer Grillparty und hatte aus irgendwelchen Gründen noch die Schlüssel zu meiner Wohnung, in der ich davor gewohnt habe. Und auf dieser Grillparty, ja, gab es dann vielleicht auch irgendwie 1-2 Getränke zu viel und ich habe so auf dem Nachhauseweg gemerkt, dass ich, ja, vielleicht brechen müsste und ich wollte das nicht an irgendeiner Straßenecke erledigen und dann ist mir eingefallen, dass meine alte Wohnung auf halber Strecke zu unserer neuen WG war und ich bin einfach da reingegangen, es war so nachts 3-4 Uhr, keine Ahnung, und das Badezimmer war so direkt, wenn man in die Wohnungstür reingekommen ist, rechts direkt die erste Tür und ich bin halt rein, hab da mich übers Klo gehangen, mein Geschäft verrichtet, bin ans Waschbecken, hab ein bisschen Wasser getrunken, um meinen Mund frisch zu machen und dann gucke ich mich so um das erste Mal und sehe da so Zahnputzbecher stehen, Zahnbürsten, Handtücher hingen da schon und dann ist mir halt aufgefallen, dass da schon wieder Menschen wohnen und ich bin so in den Flur, da hingen auch Jacken so an der Garderobe und alles war irgendwie ganz liebevoll eingerichtet. ja, ich bin dann halt abgehauen und habe gehofft, dass ich keine Spuren hinterlassen habe. Und am nächsten Tag dachte ich mir so, stell dir mal vor, das hat einer mitbekommen, das ist das aller abgefuckteste ever, so. Keine Ahnung.
Ja, wer hätte sich auch denken können, dass da jetzt neue Leute leben, ne? Ja. Wie kann das auch sein?
Weiß auch nicht. Also, das ging so schnell, da konnte ich fast gar nicht, da konnte keiner mit rechnen, dass das nach so kurzer Zeit wieder neu vermietet ist.
Naja. Wobei ich sagen muss, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der Corona-bedingt nach seinem Studium oder so, Bachelor, Master, ich weiß nicht mehr genau, oder zur Masterthesis hin, jedenfalls wegen Corona, seine Wohnung verlassen hat und zurück in die Heimat gekehrt ist. Und der ist original, oh, lass mich nicht lügen, es waren locker 2 oder 3 Jahre später zurückgezogen und ist in seine Wohnung wieder eingezogen, die er selbst verlassen hat. Er hat sich quasi, sein früheres Ich konnte ihm quasi den Schlüssel in die Hand geben. Zwischendurch hat keiner dort gewohnt. Das finde ich ein bisschen unheimlich.
Das ist crazy, da fragt man sich auch unweigerlich, was mit dieser Wohnung nicht stimmt, wenn die immer noch frei ist.
Ja, das lag einfach an Corona, weißt du, alles ist auf Dings umgestellt worden, auf Online-Vorlesungen und so weiter und so fort und dann gab es dann irgendwann halt mal einen Wohnungsüberhang tatsächlich, normalerweise war es ja immer andersrum.
Ja, das stimmt, ja. Naja, natürlich habe ich diese Frage jetzt nicht einfach so gestellt, sondern natürlich hat das ein bisschen was mit der Folge zu tun, beziehungsweise mit dem Fall.
Moment, wenn du so richtig mutig bist, aber so richtig, ne?
Ja.
Dann erzählst du von John.
Boah, nee, John ist mir jetzt zu crazy. Also, das ist ja keine richtige Partygeschichte.
Wie man es nimmt. Aber wir müssen das hier nicht weiter vertiefen. Wenn ihr Fabian irgendwann mal ärgern wollt, fragt ihn nach John.
Es gibt so viele.
Aber das machen wir am besten auch live oder so. Das nehmen wir nicht auf.
Das hat mich ja nicht geärgert. Das war ja nicht ärgerlich, das war einfach nur skurril. Das ist genau wie mit Sergei, wo unsere Mitbewohnerin nachts irgendwie so eine russische Hausfrau auf der Straße aufgelesen hat, die Probleme mit ihrem Mann hatte und hielt das für eine gute Idee, die und ihren Sohn bei uns in die Wohnung zu bringen und ist dann davon ausgegangen, dass ich dann mit dem wütenden Ehemann sprechen könnte, wenn der bei uns auftaucht. Also es gibt so unfassbar viele skurrile Geschichten, die ich glaube, so, wir hatten aber auch so eine Zeit, wo wir das angezogen haben einfach.
Ja. Aber danke nochmal, Lorna. Das war eine richtig durchdachte Sache.
Das war nicht Lorna.
Nicht?
Nein, um Gottes Willen, die hätte sowas niemals
gemacht. Ich könnte schwören, dass es Lorna war.
Nein.
Naja, dann danke ich dir, Lorna, dafür, dass du so eine tolle Mitbewohnerin warst. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. Diese John-Geschichte, mir geht es schon auch um eine ähnliche Situation, um es mal so zu sagen. Ich versuche es auch hier wieder ein bisschen oberflächlich zu halten, damit ihr euch nur erahnen könnt, um was es gehen könnte, wie du gerade die Geschichte erzählt hast.
Das musst du mir nach der Aufnahme nochmal erzählen, weil das habe ich dann gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das ist...
Möglicherweise hat es etwas mit Handtüchern zu tun.
Ah, okay, ich weiß wieder, das erzählen wir nicht. Nein, das erzählen wir auf gar keinen Fall.
Deswegen meinte ich ärgern.
Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die unter uns bleiben sollte.
Und alle da draußen so, was? Okay, machen wir weiter mit dem seriösen Geschäft hier, sonst gibt es hier wieder... Hasskommentare, weil wir so viel schwafeln.
Ach, ich schwafel gerne mit dir. Sollen die sich ihre Hasskommentare an den Hut stecken? Nee, ich find's auch, das finde ich wirklich wild, dass so viele Leute einfach so, ja, so viel Negatives einfach, dass sie sich nur melden, wenn sie Negatives zu sagen haben. Geht doch nicht immer so negativ durchs Leben. Ignoriert doch Sachen, die ihr negativ findet und fokussiert euch auf Dinge, die ihr positiv findet. So, scheißegal.
So, und jetzt gehen wir auch mal den Timecode durch, ne? Also ab 19 Minuten und so um die 40 Sekunden geht's dann auch los mit der Folge.
Ja,
das wollte ich nur mal gesagt haben.
So, Punkt. So, warum sind wir eingestiegen mit so einer Partygeschichte? Weil das ja auch so ein bisschen zu diesem Modus operandi der vermutlichen Smiley-Face-Killer gehört, ne? Wir hatten mal gesagt, es gibt da so ein sehr, sehr einheitliches Bild, das quasi alle Opfer gemein haben. Das sind immer junge, erfolgreiche Männer, die ja akademisch erfolgreich sind oder beruflich erfolgreich oder eben beides, die so ja meistens sehr, sehr sportlich sind, meistens so bei den Frauen ganz gut ankommen in festen Partnerschaften oder ja so ein bisschen begehrte Junggesellen. Und das sind immer Leute, die im Zusammenhang mit Partynächten verschwunden sind und dann irgendwie später wieder aufgetaucht sind, dann meistens im Zusammenhang mit irgendwelchen Gewässern. Das war bei Todd Gibbs so, über den wir zuerst gesprochen haben, der auf einer Partynacht oder auf dem Heimweg von einer Partynacht in Casnovia verschwunden ist. drei Wochen später in einem See gefunden wurde und wo dann auch klar war, okay, der kann nicht die ganze Zeit in diesem See gewesen sein, der ist erst seit 2 Tagen tot und der muss irgendwo zwischendurch untergebracht gewesen sein. Also richten wir unser Augenmerk auf Brian Schaeffer, der wie gesagt so in dieses, ja, in dieses Opfernarrativ der Smiley-Face-Killer relativ gut reinpasst. Der ist 1979 geboren und somit in dem Jahr 2006, in dem wir uns befinden, 27, also so ein ähnlicher Jahrgang wie wir.
Mhm.
Der kommt aus Ohio, aus einer Kleinstadt namens Pickerington. Das ist so ein Vorort von Columbus. Columbus ist die Hauptstadt von Ohio. Der lebt aber seit einiger Zeit in Columbus, ist da an der Ohio State University eingeschrieben. Der hätte nach seiner Highschool durchaus eine Karriere als Tennisprofi anstreben können, also ein sehr, sehr begabter Tennisspieler. Aber seine Mutter, die hat als Krankenschwester gearbeitet und er wollte irgendwie in ihre Fußstapfen treten, so im Bereich im medizinischen Feld arbeiten, weil er irgendwie sie stolz machen wollte und hat dann einfach ein Medizinstudium an der Ohio State angestrebt, also wollte dann eher Arzt werden statt Tennisprofi.
Das finde ich, muss ich sagen, glaube ich, relativ clever.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann natürlich beides irgendwie sehr cool sein, aber das, sagen wir mal, planbarere Leben ist natürlich das des Arztes, ne? Das ist ganz klar.
Genau.
Ja, Brian Schaeffer ist sehr, sehr beliebt an der Highschool schon, später an der Universität auch. Er ist jetzt in seinem letzten Jahr vor seinem Universitätsabschluss. Am 31. März startet er in seinen letzten Spring Break, also das ist ja in Amerika ein großes Ding, quasi die letzten großen Ferien, die er in seiner akademischen Zeit quasi mitnehmen wird. Danach geht es dann nur noch an die Abschlussprüfungen und dann in den Beruf. Also dieser letzte Spring Break im Jahr 2006, den will er so richtig in vollen Zügen genießen.
Mhm.
Da buchen dann viele auch irgendwie Flüge nach Mexiko oder irgendwelche Bahama-Inseln oder es gibt auch Städte in den Vereinigten Staaten selber, die eben für große Spring Break Partys berühmt sind. Da findet dann sehr, sehr reger Inlandstourismus statt, wo man einfach richtig gefeiert und die Sau rausgelassen wird auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, man kennt die Stories auf jeden Fall.
Ja, genau. Das alles hat er zwar auch vor, aber jetzt nicht unbedingt so aus dieser Perspektive raus, da irgendwie Frauen aufreißen zu wollen, was ja auch oft so ein integraler Bestandteil von Spring Break Party ist. Und der will einfach nur diese feiern, der feiert einfach sehr, sehr gerne. Der ist seit einiger Zeit mit seiner Freundin Alexis zusammen. Die haben sich an der Uni kennengelernt und die sind ein sehr, sehr glückliches Paar. Und auch das ist so eine Sache, die jetzt für ihn so ein bisschen vor dem Umbruch steht. Denn, wie gesagt, er wird sein Medizinstudium in diesem Jahr beenden und es ist eine Reise geplant in gar nicht allzu langer Zeit, so nach dem Spring Break mit Alexis zusammen. Und da plant er, ihr einen Antrag zu machen. Also da wird sich dann auch familiär was ändern, seinen Status von ledig zum verheirateten Ehemann.
Mhm.
Ja, Alexis ist so, gilt so als sein Ruhepol. Ne? Also er ist ein sehr, sehr aktiver Mensch, der also an der Uni unheimlich viele Menschen kennt, auch gerne feiern geht, der auch sehr, sehr hart an seinem Studium arbeitet. Und sie wird so als das beschrieben, wo er so seine Ruhe findet, was ihn runterholt, wo er auch mal entspannen kann. Das sind für ihn zwei Dinge, eben Alexis und seine große Leidenschaft zur Musik. Also das ist auch so ein Ding, was wir sehr gut verstehen, weil das ja auch immer für uns ein wichtiger Teil des Lebens war. Er ist begeisterter Gitarrist und großer Fan der Band Pearl Jam.
Mhm.
Kenne ich nicht so gut, aber er ist ein riesiger Fan. Er hat sich das Bandlogo auf den Arm tätowieren lassen. Und also Pearl Jam und Alexis, das sind so seine beiden großen Anker im Leben, sag ich mal.
Ja, Pearl Jam war auf jeden Fall eine Nummer, ne? Die kannte man auf jeden Fall vom Namen her, auch wenn ich die Musik jetzt nicht wirklich oft gehört habe. Ich finde es immer sehr wagemutig tatsächlich, sich einen anderen Namen zu tätowieren, also zum Beispiel einen Bandnamen.
Ja, so ein Bandlogo finde ich ist okay, das ist relativ zeitlos, ne? Also je nachdem, was es für ein Logo ist.
Okay, an dieser Stelle kannst du endlich zugeben, dass du ein Akro-Berlin-Tattoo hast.
Nicht. Es ist der 31. März 2006. Die letzten Unikurse haben stattgefunden. Der Spring Break startet. Und Brian trifft sich mit seinem Vater Randy und seinem jüngeren Bruder, 2 Jahre jüngerer Bruder. Die gehen in Columbus gemeinsam essen, um den Spring Break einzuläuten. Es ist so ein bisschen ein schwermütiges Treffen, denn seine wichtigste familiäre Bezugsperson, seine Mutter, kann nicht mehr teilnehmen. Sie ist einige Wochen vorher an Knochenkrebs verstorben, nach einer kurzen, aber heftigen Erkrankung. Das war übrigens auch so ein Grund, warum er sein Medizinstudium so fokussiert durchgezogen hat, weil er dann gerne auch in diese Forschung gehen wollte, Krebsforschung durch seine erkrankte Mutter. Also durch die Mutter generell war ihm dieser medizinische Weg wichtig und durch ihre Erkrankung wäre ihm ein Weg in die Forschung wichtig gewesen.
Ich glaube, das ist die beste Motivation, die man dafür haben kann. Also ich finde sowas auch total nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Einfach nachvollziehbar.
Ja, das ist ein total menschlicher Grund, ne? Wenn du dann einfach einen Menschen siehst, den du sehr liebst und du siehst, wie die Krankheit den Tag für Tag so ein bisschen aufzehrt und du möchtest es einfach aufhalten und andere Menschen davor bewahren. Das ist der humanste und nachvollziehbarste Grund, diesen Bereich zu wählen, den es gibt, tatsächlich, finde ich.
Genau, es geht nicht um Status, es geht nicht darum, irgendwo zuzugehören oder irgendwie Reichtum zu erlangen, sondern schlussendlich hier einfach darum, seine Mutter stolz zu machen und in dem Bereich zu forschen, um zukünftigen Patienten zu helfen. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich ehrenhaft.
Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, die ich einfach so stehen lassen könnte. Dieser 31. März ist also ein relativ schwerer Start in den Spring Break, aber die treffen sich dann trotzdem zum Essen, um das irgendwie zu starten. Und bis 21 Uhr verbringt er also den Abend im Familienkreis. Und also es wird schon so beschrieben, dass er, sein Bruder und sein Vater, die waren immer schon sehr close. Die Mutter war einfach die engste Bezugsperson, aber nach deren Tod ist so der Rest der Familie nochmal ein bisschen enger zusammengerückt. Also das hat die nochmal weiter zusammengebracht.
Mhm.
Und Brian generell wird von seinem Freundeskreis so beschrieben, dass er so nach außen hin sehr, sehr gut mit ihrem Tod umgegangen ist. Also klar, der getrauert, aber er ist jetzt nicht in ein übermäßiges Loch gefallen. Das ist natürlich immer die Frage, was hat sich dann vielleicht in seinem Innersten abgespielt, was hat der andere vielleicht nicht sehen lassen, aber es scheint so zu sein, dass er das sehr, sehr gut für sich verarbeitet hat und nicht jetzt irgendwie da, keine Ahnung, durch das Tal der Tränen gegangen ist.
Mhm. Ja, ganz offensichtlich, ne? Denn ich glaube schon, dass du so eine gewisse, so ein bisschen so ein biologischer Techniker sein musst, also relativ faktisch auch denken musst, wenn du in die Medizin gehst, weißt du? Also ich glaube, sehr rational muss es sein, du musst im Prinzip wissenschaftsorientiert sein und nicht emotional. Und ich glaube, das ist an der Stelle wahrscheinlich auch der Grund, warum er so mit der Sache umgegangen ist, und trotzdem wissen wir natürlich nicht, wie es in ihm ausgesehen hat.
Genau, und das sehe ich auch ganz genauso, was die Erklärung angeht, die du gerade abgegeben hast. Gegen 21 Uhr verabschiedet sich Brian von seinem Vater Randy, der Bruder ist schon früher gegangen, und Brian ist jetzt zum Feiern verabredet. Er trifft sich in der High Street, so einer Partymeile in Columbus, mit seinem ehemaligen Mitbewohner William. In manchen Artikeln heißt William Clint, das liegt daran, dass das dessen Spitzname ist. Also falls ihr irgendwas über den Fall lest und ihr lest dann, dass er mit einem Clint unterwegs war, William und Clint sind dieselbe Person.
Okay.
Die beiden haben mal zusammen gewohnt und sind seitdem sehr, sehr gut befreundet, und die machen jetzt so ein bisschen Barhopping. Also die fangen in einer Bar an und trinken dann immer mal hier und da mal ihre Getränke und wechseln so im Laufe des Abends auch mehrfach die Bars. Gegen Mitternacht kommt Meredith dazu, das ist eine Freundin von primär William / Clint. Brian kennt die aber auch, und sie ist gegen 12 Uhr immer noch nüchtern, und so erklärt sie sich dann bereit, diese Dreierkonstellation, also sich selber, Brian und William, in eine andere Bar zu fahren, von der sie gehört haben, die, jetzt kommt der wahrscheinlich coolste Kneipenname, der jemals in diesem Podcast fallen wird. Sie fahren also gegen 0 Uhr in den Ugly Tuna Saloon, eine relativ neu eröffnete, so eine Rock'n'Roll-Bar. Das Ganze ist im sogenannten Gateway Film Center beheimatet.
Die Wahrheit ist, weißt du, wenn ich jetzt diesen Namen vorgeschlagen hätte, dann hätte ich jetzt von dir wieder irgendwelche Schellen bekommen, dass ich so schlechte Wortspiele mache. Aber diesen Namen feierst du, da stimmt doch was nicht.
Den feiere ich richtig geil. Also wenn du deine Kneipe der hässliche Thunfisch nennst, ne, das ist einfach, keine Ahnung, wie willst du das toppen? Der ölige Perser, oder, ich meine, keine Ahnung, du kannst das, es gibt einfach keine Sache, die so geil zueinander passen.
Ja,
also dieser Ugly Tuna Saluna, den du ja des schlechten Wortspielerei quasi bezichtigst, Der ist im sogenannten Gateway Film Center beheimatet. Das ist so ein Kinokomplex.
Nein. Ich muss ganz kurz sagen, nein, ich bezichtige ihn nicht der schlechten Wortspielerei, sondern viel eher feiere ich solche Einfälle im Gegensatz zu anderen Mitmenschen.
Na gut, ich feiere ihn auch. Also das Gateway Film Center ist ein ja primär Kinokomplex, der aber mehr bietet als nur eben Kinounterhaltung. Da sind auch diverse Bars eben drin untergebracht, auf mehreren Stockwerken. Das hat so ein bisschen Mall-Charakter. Ich weiß nicht, warst du mal im Cinedome in Köln beispielsweise?
Ja.
Da sind wir auch schon zusammen gewesen, fällt mir gerade ein. Das hat ja auch so ein bisschen diesen Charakter. Also, dass da diverse Kinosäle sind, aber es auch Gastronomie gibt und so ähnlich muss man sich das da auch vorstellen, nur auf einem höheren Level, also mehr Gastronomie.
Mhm.
Also Columbus, um das mal kurz so auch zu fixieren, hat auch so eine knappe Million Einwohner, also 900 noch was, 1000 ist halt eine Studentenstadt mit sehr vielem studentischen Leben und deswegen ist da auch sehr viel auf dieses studentische Leben ausgerichtet.
Also ungefähr so viele Einwohner wie Köln.
Es ist relativ vergleichbar mit Köln und hat auch ähnlich wie Köln, eine relativ große Einzugsregion. Also da in Ohio, da ist viel drumherum und die Leute kommen dann eben zum Feiern nach Columbus rein. Das ist ganz ähnlich wie hier, genau, ja.
Mhm.
Dieses Gateway Film Center ist sehr, sehr neu und Teile des Gebäudekomplexes sind noch Baustelle. Das muss man dazu sagen, das spielt für den Fall möglicherweise eine Rolle. Also in manchen Etagen und speziell so hinter den Kulissen, also da, wo jetzt nicht unbedingt Publikumsverkehr ist, da wird noch gebaut. Da ist noch viel Rohbau, da wird noch gebaut und einzelne Shops sind auch noch nicht errichtet.
Okay, kann man sich vorstellen.
Diese Agnituna Saluna ist so gelegen im zweiten Stock des Ganzen und da führt einzig und allein eine Rolltreppe hin und zurück, also hoch und runter. Und die mündet quasi in den einzigen Eingang dieser Kneipe. Das ist der einzige Ein- und Ausgang. Daneben gibt es einen Notausgang, wenn du da rausgehst, dann kommst du aber auch wieder bei dieser Rolltreppe raus. Also das ist so der Punkt, wo du unweigerlich landest, wenn du die Kneipe verlässt.
Okay.
Also Brian Schaeffer und seine Freunde betreten diese Bar. Er wird auch dabei gefilmt, wie er sie betritt. So, man kann so von der Körpersprache auf diesen Kameraaufnahmen sehen, dass er sehr, sehr entspannt ist. Also William und Meredith, die unterhalten sich mit ihm und er ist so mit der rechten Seite das Geländer der Rolltreppe gelehnt und ist denen so zugewandt nach hinten und spricht mit denen. Also es ist einfach eine sehr, sehr entspannte kommunikative Atmosphäre auf jeden Fall. Da ist nichts angespannt oder so. Da liegt kein Konflikt irgendwie in der Luft.
Mhm.
Im Ugly Tuna Saluna treffen die weitere Freunde, also so lose Bekannte, so aus der Uni. Und die trinken dann gemeinsam, unterhalten sich. Es gibt eine lokale Band, die spielt und die Stimmung ist super. Und ja, alle haben so mehr oder weniger Spaß. Man tanzt, man geht zur Theke, man sieht hier noch jemanden, man sieht da noch jemanden. Und man verliert sich auch mal so kurz aus den Augen, aber ist so eigentlich zusammen unterwegs.
Ja.
Und irgendwann fällt ihnen dann halt auf, dass Brian einfach nicht mehr da ist. Also, dass der nicht mehr in der Kneipe ist. Sie versuchen ihn anzurufen, das geht nicht. Sie versuchen ihn per SMS zu erreichen, das klappt auch nicht. Es gibt keine Rückmeldung. William kommt dann auf die Idee, dass er und Meredith die Toiletten irgendwie durchstöbern. Er die Herrentoiletten, sie die Damentoiletten, dass Brian da vielleicht irgendwie betrunken reingestöbert ist, eingeschlafen ist, irgendwas. Aber auch da ist er nicht zu finden. Und als die Bar dann am Morgen des 1. April gegen 2 Uhr morgens schließt, da ist von Brian weit und breit keine Spuren zu finden.
Ja.
Die denken aber dann natürlich, dass er wahrscheinlich schon nach Hause gegangen ist, ne? Dass er einfach nicht gute Nacht gesagt hat, dass er vielleicht, ja, du kennst das, dass du vielleicht bei so einem Abend dann, dass so dieses Betrunkenheitsgefühl auf einmal kommt, ne? Dass so dich sowieso ein Hammer trifft und du dann einfach irgendwie eine spontane Entscheidung triffst und weg bist und das denken die jetzt halt auch.
Ja. Ich glaube, sowas passiert auch 1000 Mal am Tag bei irgendwelchen Partys. Also es
ja, ja.
ist wirklich nichts das, Ungewöhnliches.
Ja. Ja, ich habe das auch schon, bei mir ist es auch schon so oft passiert, dass ich ganz spontan irgendwie die Entscheidung getroffen habe zu gehen und dann gegangen bin und dann am nächsten Tag irgendwie Leute kamen, ey, wo bist du gewesen, keine Ahnung. Das ist keine dramatische Situation erstmal.
Nee.
Am nächsten Morgen möchte Alexis ihren Freund auf dem Handy anrufen, allerdings geht er nicht dran, es ist so 8 oder 9 Uhr morgens. Sie macht sich dabei auch keine Gedanken, denn sie weiß ja, der war abends feiern, der hat sich mit seinem alten Kumpel getroffen, dann gehen die meistens ziemlich steil und die denkt, der schläft jetzt immer noch seinen Rausch vom Vorabend aus.
Mhm.
Und möglicherweise ist auch der Handy-Akku leer. Ne? Also es springt halt direkt die Mailbox an. Sie denkt sich, vielleicht hat er auch das Handy nicht geladen. Weiß man nicht.
Ja.
Sie verbringt jetzt diesen 1. April damit, Koffer zu packen und sich auf die Reise vorzubereiten. Der soll am 3. April starten. Wie gesagt, die beiden haben so eine Spring Break Tour nach Florida gebucht und das hat eben zwei besondere Gründe. Zum einen ist das eine Reise, die Brians Mutter den beiden noch geschenkt hat, also quasi das letzte Präsent, das die Mutter jemals gemacht hat für ihren Sohn. Und die fahren eben mit dem Hintergedanken, dass Brian da einen Antrag machen möchte. Also das ist offiziell noch nicht raus, Alexis weiß das eigentlich nicht, aber es ist ein offenes Geheimnis.
Ja.
Also mit anderen Worten, das ist so ein Termin, der für beide sehr wichtig ist und den Brian auch nicht verpassen würde. Denn das muss man auch immer wieder sagen, bei aller Feierei und bei allem Party Hard, was er an den Tag legt, ist er einfach auch ein extrem zuverlässiger Mensch und auch jemand, dem so seine Ängsten und auch seine Familie sehr, sehr wichtig sind.
Mhm.
Und die haben schon im Vorfeld, Alexis ist glaube ich so eine Person, das ist ja dann meistens eher so ein Charakterzug bei Frauen, wenn dann so Urlaube gemeinsam geplant werden, die dann schon so quasi alle Aktivitäten rausgesucht hat und geplant hat, was man an welchem Tag machen kann, so Zeitpläne erstellten. Also ich kenne das immer so, wenn im Umfeld irgendwie Pärchenurlaube anstehen, dass das dann eher so ein Ding ist, wo Frauen sich dann irgendwie planerisch verewigen und die Leute, die Jungs dann immer so denken, so ja komm, wir fahren einfach hin und gucken, was passiert. Ne? Aber sie hat das eben auch schon getan, dass sie da eben ja diese Planung abgeschlossen hat und sie freut sich sehr, sehr auf diese Reise.
Mhm.
Er ist allerdings den gesamten 1. April über nicht aufzufinden. Immer wieder scheitern Kontaktaufnahmeversuche. Und auch wenn sie wusste, dass am Abend davor eine Party stattgefunden hat, so langsam im Laufe des Tages beschleicht sie einfach ein ungutes Gefühl, was ja auch normal ist.
Na klar, ja.
Und ja, irgendwann muss er ja auch mal aufwachen und es sieht ihm halt überhaupt nicht ähnlich, sich nicht zu melden. Also gerade auch, wenn er sich den halben Tag nicht, oder wenn er den halben Tag nicht erreichbar gewesen wäre, hätte er sich, wenn er wach geworden wäre, auf jeden Fall gemeldet und gesagt so, ey, sorry, Handy war aus oder ich habe bis gerade geschlafen, alles ist gut.
Ja.
Bis zum 3. April, eben bis zum Tag des Abflugs, des Reiseantritts, ändert sich daran auch nichts. Er meldet sich nicht, er ist nicht erreichbar und so fährt sie mit klopfendem Herzen eben zum Flughafen und hofft, dass er dann da auftaucht, dass sie sich am Abflug treffen. Aber natürlich wartet sie vergeblich und auch da taucht er nicht auf und da wird ihr dann so langsam klar, dass irgendwas passiert sein muss und da beschleicht sie dann auch der Verdacht, dass sie ihren Freund vielleicht niemals wiedersehen wird.
Oh je.
Am selben Tag, an diesem 3., da verständigt sie sich dann mit Randy, dem Vater von Brian. Auch der hat seit diesem gemeinsamen Abendessen nichts mehr von Brian gehört und die beiden, die geben eine Vermisstenanzeige auf. Und die Polizei, die kann relativ schnell ermitteln, die reden mit seinen Freunden, die können relativ schnell ermitteln, dass die letzte Sichtung eben in diesem Ugly Tuna Saloon stattgefunden hat. Also das ist ganz klar. Und die lassen sich dann da die Festplatte von den Überwachungskameras aushändigen. Und da sieht man, dass er das Lokal so gegen 1 Uhr betritt. Also da kommt er mit seinen Freunden an. Wie gesagt, gegen 12 Uhr haben sie sich auf den Weg dahin gemacht. Es scheint relativ lang gedauert zu haben, bis sie da waren. Und gegen 2:05, also kurz bevor der Laden geschlossen hat, wie gesagt, gegen 2 Uhr hat der Laden geschlossen, die anderen haben den Laden verlassen und Brian war nicht mehr aufzufinden. Gegen 2:05 wird er ein zweites Mal von den Überwachungskameras eingefangen. Da steht er mit zwei Frauen vor der Tür des Ugly Tuna Saloon, aber jetzt nicht in so einer flirty Weise oder so, sondern die beiden Frauen unterhalten sich. Brian steht so bei denen und scheint so latent am Gespräch beteiligt zu sein, aber ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt keine erotische, also keine romantische Situation oder so.
Mhm.
Dann verschwindet er aus dem Kamerasichtfeld.
Mit den beiden Frauen oder ohne?
Nee, alleine.
Mhm.
Und das deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich wieder in die Bar zurückgegangen ist, denn die Kamera ist so zentral über der Bartür angebracht. Also wäre er jetzt auf die Rolltreppe gegangen beispielsweise, dann hätte man ihn nach vorne hinweggehen sehen.
Ja, okay.
Wäre er Richtung Notausgang und da bei diesem Notausgang, da gibt es auch einen Lastenaufzug für die Bands beispielsweise oder für Belieferungen, wäre er da hingegangen, hätte er rechts aus dem Sichtfeld der Kamera verschwinden müssen. Er verschwindet aber so nach links unten und das deutet darauf hin, dass er eben durch die Tür wieder in die Kneipe gegangen ist.
Ja, okay.
Verstehst du?
Ja, ich verstehe das. Und wir stellen uns die Sache nochmal so vor, es führt nur die Rolltreppe sozusagen zur Kneipe hin. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, dahin zu gehen, ja? Weil es ja eben in der zweiten Etage ist. Und
nichts öffentlich ist.
Okay.
Da kommen wir später zu. Es gibt also für die Öffentlichkeit ist das der einzige Weg, diese Rolltreppe hoch und runter. Ist natürlich auch golden bei irgendwelchen Brandschutzgeschichten wahrscheinlich.
Ja, sowas denke ich mir natürlich auch.
Aber das ist der einzige Zugang und auch der einzige Weg, das wieder zu verlassen, ja. Wie gesagt, er scheint in die Kneipe zurückzugehen, aber keine Kamera erfasst dann, dass er später nochmal rausgeht. Und das ist seltsam. Es stehen auch so zwei uniformierte Polizisten, die stehen an der Rolltreppe. Die wurden so von der Stadt Columbus am Spring Break Start so vor Bars postiert, wo man relativ hohes Aufkommen in dieser Nacht vermutet hat, um schon so ein bisschen möglichen Konflikten vorzubeugen, und auch denen ist nichts aufgefallen. Mhm. Also es gab da keinen Konflikt in der Kneipe, vor der Kneipe, es war einfach ein ruhiger Partyabend. Mhm. Es gab keine Konflikte im Nachtleben. Um 2 Uhr schließt die Bar, wie gesagt, und in den Folgeminuten verlassen eben zahlreiche Menschen die Bar, aber man kann auf dem Material eben nicht sehen, dass Brian die Bar verlässt, und so geht die Polizei dann zu einer anderen Taktik über. Es hätte ja sein können, dass Brian vielleicht, weiß ich nicht, sich in 5 Minuten irgendwie verkleidet hat, sodass man ihn nicht erkennt auf dieser Kamera, irgendwas Doofes passiert ist, keine Ahnung. Und so zählt man jetzt wirklich per Hand jeden, der den Laden betritt an diesem Abend und verlässt.
Das ist, glaube ich, eine kluge Idee, denn ich habe vorhin mal ein bisschen gegoogelt und diese Videoaufnahmen sind nicht wirklich gut. Also die Qualität ist wirklich sehr schlecht, würde ich fast sagen. Nicht sehr, sehr schlecht, aber schon so schlecht, dass man nicht wirklich Menschen erkennen kann. Ja, also es sei denn, die sind relativ weit vorne in diesem Bereich, wo du sagst, wo er möglicherweise hingegangen ist, Richtung Eingang. Da geht es ein bisschen besser, aber so gerade so bei der Rolltreppe ist es doch ein bisschen schwammig, ein bisschen matschig.
Ja, es gibt mittlerweile so ein paar Aufnahmen, die so digital nachbearbeitet wurden, jetzt so in den letzten Jahren. Zum Beispiel kann man dann da zum Beispiel mit Sicherheit sagen, dass der Mann, der immer für Brian Schaffer gehalten wurde, der bei diesen Frauen steht, dass der wirklich auch Brian Schaffer ist. Also das hat jetzt diese Nachbearbeitung, da kann man das dann besser sehen. Aber ja, ich glaube, dass dieses Zählen der Gäste auch die bessere Taktik ist.
Vielleicht für euch da draußen, die ihr die Bilder vielleicht noch nicht gesehen habt, optische Erkennungsmerkmale sind, dass er grundsätzlich ein bisschen größer ist. Also ich denke 1,90, genau, dunkle Haare.
Schlank, sportlich,
dunkle Haare. Ich würde sagen, nicht ganz kurz, aber auch nicht Kevin allein zu Hause. So Mittelscheitel, so ein bisschen wuschelig, aber so ein bisschen länger, so ein bisschen. So ein Hauch von Nick Carter Frisur. Und was er hat, ist ein T-Shirt über einem Sweater. Das ist auch so ein typischer Look, den man damals getragen hat, dass man die T-Shirts über den dünnen Sweatshirts getragen hat. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für mich mit das prägnanteste Merkmal eigentlich auf dem Bild.
Ja. Ja, und dieses Zählen der Partygäste ergibt halt, dass tatsächlich eine Person zu wenig diesen Laden verlassen hat im Laufe der Nacht.
Ach was.
Eine Person hat diesen Laden einfach nicht verlassen. Die Bar wird natürlich durchsucht, Mitarbeiter werden befragt, die Toiletten, die Kühlräume, all das wird überprüft. Es gibt nirgendwo eine Spur von Brian Schaffer, und so wird dann einfach weitergesucht. Es gibt einen Ausgang, der allerdings nicht ausgeschildert ist in der Bar, der auch nicht mal von den Angestellten benutzt wird. Der führt quasi auf 2 Wege. Zum einen führt er zum Notausgang, wo man dann wieder neben der Eingangstür landen würde, also wieder bei den Rolltreppen quasi. Mhm. Und zum anderen führt er durch das Gebäude, aber durch einen Teil des Gebäudes, das zu dem Zeitpunkt noch Baustelle war, also wo noch so Sperrholzwände, Rigipsplatten verbaut waren, wo noch nicht irgendwie so final der Boden eingezogen war, noch nicht die Decken gezogen waren und so, wo teilweise auch noch so Stromschächte gemacht wurden.
Oh. Das ist möglicherweise auch gefährlich, ne? Wenn da irgendwelche Elektrokabel noch rumhängen und vielleicht nicht so richtig abgedichtet sind oder so.
Das ist möglicherweise gefährlich, weil es führt durch so diesen Rohbauteil des Komplexes und mündet unten auf der Straße, auf der rückwärtigen Seite dieses Kinokomplexes, an einer Baustelle an der Straße quasi. Mhm. Jetzt denkt man natürlich, oder die Polizei denkt sich natürlich auch, okay, Baustellenteil in dem Komplex, das könnte gefährlich sein für so einen angetrunkenen jungen Mann. Es gibt zwar keinen Grund, warum der diese Tür hätte benutzen sollen, die auch nicht so leicht zu finden ist. Da muss man durch so ein, das ist quasi von dem Kneipeninterieur nicht zu erreichen. Da hätte man so in den Angestelltenbereich gemusst und dann diese Tür nehmen müssen. Aber es ist ja trotzdem möglich, dass er da irgendwie durchgestolpert ist, keine Ahnung.
Ja, also ich habe sogar eine relativ genaue Theorie.
Ich habe auch mal in der Gastro gearbeitet und habe auch mal einen jungen Menschen erwischt, der unsere Küche mit der Toilette verwechselt hat und gerade dabei war oder gerade ansetzen wollte, mit runtergelassener Hose in die Spülmaschine zu pinkeln.
Ja, runtergelassene Hose ist das Stichwort, denn möglicherweise hat er dort doch jemanden kennengelernt. Vielleicht eine Angestellte, vielleicht war es auch eine andere junge Dame, und auf der Suche nach einem stillen Örtchen sind sie vielleicht daher gestolpert.
Aber auch Angestellte haben den Laden in passender Anzahl verlassen.
Richtig, denn eine vielleicht ist ja diese Person nach dem Unfall einfach ganz normal ihrem Job weitergegangen, nachgegangen.
Ist eine sehr gute Möglichkeit oder eine sehr, sehr gute Theorie. Allerdings mit folgender Problematik. Die Polizei hat natürlich diesen Rohbauteil des Gebäudes abgesucht, auch mit sogenannten Kadaverspürhunden. Also hätte da eine Leiche gelegen, hätten die eine Leiche gewittert und die haben nirgendwo angezeigt. Und die haben auch draußen an der Straße, an dieser Baustelle, in die, wo quasi die Hintertür mündet, auch da haben die nicht angezeigt. Also wenn Brian da gewesen wäre, dann wäre er da zumindest nicht zu Tode gekommen. Dann wäre die Frage, wo ist er hingekommen oder wo ist er gelandet? Ne? Das ist,
okay, dann müsste ja irgendwas außerhalb des Gebäudes passiert sein.
Ja, aber dann, genau, dann ist die Frage, warum hat er das Gebäude so verlassen, dass er quasi es nicht offiziell verlassen hat? Und was ist dann eben draußen passiert und warum gibt es da keine Spur von? Aber es geht eben noch weiter. Also, wie gesagt, dass er da jetzt rausgeschlichen ist, das kann sein. Es gibt noch diesen Lastenaufzug.
Vielleicht hat er auch einfach keine Kohle mehr dabei gehabt, weißt du, sowas, dass er gesagt hat, okay, ich muss irgendwie hinten rum raus, keine Ahnung, ich kann nicht bezahlen.
Kann sein, ja.
Irgendwie sowas.
Aber wie gesagt, so ein Unfall in diesem Baustellenszenario, auch draußen auf der Baustelle, schließe ich erstmal aus. Das wäre ja dann, wer hätte man ihn da gefunden, ne? Es gibt oben gegenüber vom Notausgang auf diesem, in diesem zweiten Stock gibt es noch so einen Lastenaufzug, der wie gesagt so für Anlieferungen benutzt wird. Da hat jetzt beispielsweise auch die Band, die an diesem Abend gespielt hat, die hat ihre Musikinstrumente damit in die Kneipe und aus der Kneipe raus transportiert. Diesen Aufzug kann man aber nur benutzen, wenn man einen entsprechenden Schlüssel hat. Und die Band hat auch ausgesagt, dass da niemand an sie rangetreten ist und sie gebeten hat mitzufahren oder dass sie ihn auch nicht gesehen haben. Also auch das ist erstmal dieser Lift, den die benutzt haben, da ist er auch nicht mitgefahren quasi.
Mhm.
Das letzte Mal, dass das Handysignal angepeilt werden konnte, dass sein Handy irgendwo auffällig war, das war um 2:10, also kurz nachdem die Freunde die Bar verlassen haben, da hat William ihm eine SMS geschrieben, um ihn zu fragen, wo er ist. Und diese SMS ist auch eingegangen. Also die wurde empfangen, aber nicht beantwortet.
Ja.
Also hätte er sich jetzt vielleicht in der Bar eingeschlossen gewesen oder hätte er vielleicht einen Unfall gehabt, wäre im Gebäude, hätte sich da verirrt, dann hätte er da noch antworten können und irgendwie um Hilfe bitten können. Das ist aber...
Hat man denn dort Netz?
Ja, da hätte man Netz gehabt, ja.
Okay.
Ja, es gibt eben keinen Anhaltspunkt, dass die Bar von ihm verlassen wurde. Aber du hast natürlich recht, es ist natürlich trotzdem möglich. Die Polizei durchsucht also auch die Straßen von Columbus. Und zwischen der Agnituna Saluna und der Wohnung, in der Brian wohnt, das sind gute 40 Minuten Fußmarsch ungefähr. Und es ist, wie gesagt, 2 Uhr morgens, Start des Spring Break in einer knappen Millionenstadt, in der Studentenstadt. Da kann man davon ausgehen, zumal Agnituna Saluna halt im City-Zentrum ist, dass er da vielleicht gesehen worden wäre, dass immer noch genug Leute auf der Straße unterwegs gewesen wären, die ihn vielleicht gesehen hätten. Auf der anderen Seite, in so einer Nacht, wer achtet da schon auf so einen einsam laufenden Menschen? Das ist ja auch...
Ja, nobody. Frage, ne? Das ist einfach so. Das ist ja eine komplett anonyme Situation. Und überleg mal, wenn du irgendwie nachts in Köln unterwegs bist, zwischen den ganzen Party-Leuten, dann da fängt doch keiner an, rumzuzählen und zu gucken, was da jetzt für Personen rumlaufen. Ja, man bekommt einfach nur Stimmen, Gekröle und Fußgänger mit, hat so silhouettenhafte Wahrnehmungen ungefähr, weißt du, aber niemand achtet da drauf oder kann sich vielleicht auch merken, wen er da genau gesehen hat, also das halte ich für ausgeschlossen.
Ja, bei der Polizei kommt jetzt irgendwie so die Theorie auf, dass er vielleicht irgendwie spontan entschieden hat, sein altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues zu beginnen, dass vielleicht irgendwie alles ein bisschen viel war, der Tod der Mutter, dann irgendwie so, dass er kurz vorm Ende des Studiums dann doch noch so eine Art Torschlusspanik bekommen hat, vielleicht auch einfach doch nicht diese Beziehung so verfestigen wollte, wie alle das von ihm erwartet haben, dass er vielleicht einfach freier leben wollte. Und so durchsucht man seine Wohnung auch im Hinblick darauf, ob man da vielleicht irgendwie ablesen kann, dass er weggegangen ist, dass er irgendwas anderes gemacht hat, aber all seine Sachen sind an Ort und Stelle, alles ist ordentlich, nichts deutet darauf hin, dass er da irgendwie irgendwas gepackt hat oder dass irgendwas durchsucht wurde. Und vor allem größtes Ding, was dagegen spricht, größter Fakt, der dagegen spricht, er hat von seiner Mutter mehrere tausend Dollar geerbt, ich glaube 25.000, da hat er irgendwie Anspruch drauf, die wurden niemals angefasst. Also wenn man jetzt irgendwo hingeht und ein neues Leben beginnt, dann wäre das ja ein gutes Startkapital gewesen, aber das ist nicht benutzt worden. Und ganz ehrlich, wer trifft so eine Entscheidung spontan in so einer Spring Break Partynacht?
Ja.
Also das ist ja eine Entscheidung, die hätte sich angebahnt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Das halte ich auch für ausgeschlossen.
Alexis hat auch überhaupt keine, ja, wie auch immer, Theorie, was sein könnte. Brian ist allseits beliebt, er hat keine Feinde, es gibt keine Stressoren in seinem Leben. Also gibt es auch da erstmal keine Ansatzpunkte. Sie klammert sich aber noch immer an die Hoffnung, dass Brian einfach nur verschwunden ist und dass er noch irgendwo lebt. Und so ruft sie jeden Abend auf seinem Handy an. Jeden Abend, das ist so ein Ritual von ihr. Und jeden Abend meldet sich nur die Mailbox, bis ungefähr 6 Monate nach seinem Verschwinden sie anruft und es ein Freizeichen gibt.
Oh mein Gott, was für ein Gefühl muss das sein?
Da muss das Herz in die, weiß ich nicht, wahrscheinlich vom rechten großen Zeh bis in die Haarspitzen hüpfen vor Aufgeregtheit und vor Freude. Ja, das muss ein krankes Gefühl sein, aber es geht niemand ran. Sie ruft direkt nochmal an, immer noch Freizeichen, immer noch geht niemand ran. Und auch die Polizei versucht, einen Anruf zu starten. Auch der wird nicht entgegengenommen und dann ist das Handy aus. Also nach 6 Monaten quasi das erste Mal Freizeichen, das erste Mal die vage Hoffnung, dass das Handy wieder angeschaltet und in Betrieb genommen wurde. Und das FBI kann dann auch diese Funkzelle orten, wo das Handy aktiv war. Das ist in einem Ort namens Hilliard. Der ist so 25 Kilometer von Columbus entfernt, ungefähr. Das Handy wird aber danach nie wieder eingeschaltet und der Mobilfunkanbieter bremst so die Euphorie von Polizei und Alexis so ein bisschen und die sagen...
Die Nummer wurde neu vergeben.
Nee, die sagen, es könnte sich auch einfach um eine Störung handeln. So, die sagen, die Nummer ist zwar nicht neu vergeben worden, aber das ganze Netz ist jetzt noch nicht so 100%ig ausgereift und es ist durchaus möglich, dass es da irgendeine Fehlschaltung gab.
Mhm.
2006, ne, ich weiß nicht, auf welchem Stand da der Mobilfunk in Deutschland, aber ich halte das für durchaus erklärbar.
Ja, also weiß ich nicht. Handy ist aus. Ja. Wenn Handy aus ist, Handy aus. Hat ja eigentlich nichts mit der Netzabdeckung zu tun. Also das wundert mich schon so ein bisschen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob seine SIM-Karte nicht PIN-Code gesperrt war, denn sollte irgendjemand sein Handy in der Hand gehabt halten, dann kann er es vielleicht nicht einfach so anmachen. Oder
ja,
und wenn doch, dann woher? Vielleicht, was vielleicht sein kann, ist, dass es so eine Art Hehler-System gab, ja, und irgendjemand, dass das Handy quasi verschollen war, weil das in irgendeiner Kiste mit geklauten Handys lag. Und dann gab es halt irgendwann mal eine Person, die das in die Hand genommen hat, um es kurz auszutesten, ob es funktioniert.
Ja, durchaus auch eine Möglichkeit. Da kann man jetzt nur spekulieren, weil, wie gesagt, das Handy nie wieder angemacht wurde und das jetzt so die einzige, wie soll ich sagen, Lebendmeldung dieses Handys war. Mhm. Die Familie wird dann im Herbst 2008 vom nächsten Schicksalsschlag getroffen. Brians Vater Randy, der ist an seinem Haus beschäftigt, der will das so ein bisschen wetterfest machen, weil Unwetter angesagt sind, Hurricane-Warnung. Und der will so verschiedene Fensterläden wetterfest machen und Bäume so ein bisschen zurückschneiden, dass da keine Schäden am Haus gibt. Der Wind ist schon relativ stark aufgekommen und so wird er von einem runterfallenden Ast erschlagen und stirbt direkt an Ort und Stelle in seinem Garten.
Hm, diese arme Familie.
Ja, und auch da ist sich dann die Familie sicher, dass Brian auf jeden Fall tot sein muss, denn die sagen, der hatte so ein enges Verhältnis zu Randy, wenn der vom Tod seines Vaters mitbekommen hätte der sich auf jeden Fall bei der Familie gemeldet. Und so kommt es auch zu einer Meldung, die kurios ist. Die Familie richtet so eine Gedenk-Online-Seite ein für Randy, also die machen so ein digitales Kondolenzbuch quasi.
Ja.
Also die hatten Freunde auch über die ganzen Vereinigten Staaten verteilt und weil die Schäffers auch immer gerne gereist sind, gab es auch Freunde im Ausland. Also hat man so ein digitales Kondolenzbuch eingereicht, damit die Leute, die jetzt nicht reisen können, trotzdem irgendwie ihre Anteilnahme formulieren können.
Mhm.
So steht an eines Tages in diesem digitalen Kondolenzbuch die Zeile "Für Dad in Liebe, Brian". Und das ist natürlich jetzt sofort, ranken sich natürlich jetzt Gerüchte darum, okay, vielleicht lebt Brian doch noch. Was wäre das für ein Spaß von irgendwem, sich da so zu äußern und sowas zu schreiben? Man kann die IP-Adresse des Users ausfindig machen, der da hingeschrieben hat. Und das wird von einem öffentlich zugänglichen Computer eben in Ohio geschrieben, also so eine Bibliotheksrechner.
Mhm.
Aber die Polizei tut das als geschmacklosen Scherz ab und tut das zu den Akten. Also die glauben nicht, dass Brian da seinen Vater digital kondoliert hat, sondern die glauben, irgendwer hat sich da einen fiesen Spaß erlaubt. Aber die können niemals einen Verdächtigen ermitteln.
Ich weiß in dem Fall nicht, ob das ein Spaß war. Ne? Kann auch einfach sein, dass es jemand getan hat, um sozusagen im Gedenken an Brian sowas formuliert hat, weißt du, sozusagen in seinem Namen, weil er wahrscheinlich sowas geschrieben hätte, so auf so einer Ebene.
Das kann auch sein, dass ihm da jemand einen Dienst erweisen wollte, irgendwie, ne?
Ja.
Alle Personen werden, also die sich an diesem 31. März 2006 im Ugly Tuna Saloon befunden haben, werden im Laufe der nächsten Jahre so diversen Lügendetektortests unterzogen, im Hinblick auf die Ermittlungen nach Brian. Und eigentlich nimmt auch jeder daran teil. Die einzige Person, die diesen Test verweigert, ist William, der Freund, mit dem Brian da war. Und das finde ich auch sehr, wie soll ich sagen, erzählenswert und merkwürdig, denn gerade von einem guten Kumpel, der an diesem Abend dabei war, sollte man ja auch erwarten, dass der eigentlich alles dafür tun würde, dass sein Freund gefunden wird. Und Brians Bruder, der ja sieht da Verdachtsmomente William gegenüber, der sagt, dass er das nicht verstehen kann, dass er sich vorstellen kann, dass der irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Und es ist zumindest ein seltsamer Move, da zu sagen, okay, ich nehme an diesem Test nicht teil. Also das, er hat ja so weit nichts zu verlieren. Und das lässt auf so eine, zumindest auch mal auf eine Scheißegal-Haltung schließen, die schon sehr seltsam ist, finde ich.
Ja, ich finde es auch sehr seltsam. Ich meine, es war William jetzt ein guter Freund von Brian oder einfach nur.
Nee, das war ein guter Freund. Also die hatten längere Zeit zusammen gewohnt und darüber hinaus auch waren das enge Freunde. Ja.
Ja.
Und gerade da würde ich doch dann sagen, also keine Ahnung, wie gesagt, wenn wir auf einer Feier gewesen wären und du wärst verschwunden, dann hätte ich kein Problem damit gehabt, der Polizei irgendwie Rede und Antwort zu stehen und
ja, klar.
Lügendetektortest, DNA-Probe, was auch immer, hätte ich liebend gerne abgegeben, wenn das irgendwie, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, das hilft irgendwie dabei.
Ja, ne? Natürlich, außer Frage. Das ist das Normalste der Welt. Also da sollte man eigentlich an vorderster Front sein und mithelfen. Das ist ja irgendwie normal.
Genau. Und insofern ist das schon irgendwie so ein Punkt, der Fragen aufwirft. Also diese Theorie, dass er weggelaufen ist. Ich meine, okay, ne, er stand unter Druck so ein bisschen. Das letzte Studienjahr ist angebrochen. Das Ende des Medizinstudiums stand an. Die Mutter war gerade gestorben. Alle erwarten, dass er jetzt den nächsten Schritt macht, Arzt wird und heiratet. Also da ist auch viel Druck von außen irgendwie auf ihm gewesen. Aber offensichtlich Druck, mit dem er umgehen konnte und auch ein Lebensentwurf, den er ja auch wollte. Und mit der Trauer seiner Mutter gegenüber scheint er sehr gut klargekommen zu sein. Also ich sehe da irgendwie von außen betrachtet, ich weiß nicht, was in ihm war, von außen betrachtet eigentlich keinen Grund für ein neues Leben.
Nee. Was soll es denn für ein Leben auch sein, muss man sich doch fragen, weißt du? Also Tennis. Tennis ist die einzige Möglichkeit. Er hatte Möglichkeiten im Tennisspiel. Ansonsten hat er sich mit viel Arbeit eine Karriere aufgebaut oder eine Karriere hat sich angebahnt durch diese viele Arbeit im Bereich Medizin. Das ist sozusagen die Champions League der Wissenschaft. Also was soll er anderes anstreben? Das ist ja total unwahrscheinlich. Also,
und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er unter dem Druck gelitten hat. Er war ein Typ, der so Herausforderungen gesucht hat und er hat sich für diesen Weg entschieden und das war auch seinen Freunden zur Folge auch seinen Traum nach wie vor. Ne? Also ich sehe da keinen Grund für ein Aussteigen.
Nee.
2020, da gibt es nochmal so eine Möglichkeit, dass er leben könnte. Da greift die Polizei in Mexiko einen wohnungslosen Menschen auf der Straße auf, der sich so mit Betteln über Wasser hält, der verwirrt wirkt und der offensichtlich amerikanischer Staatsbürger ist. Und erste Fotos, die lösen in Amerika direkt so diesen Schock aus. Oh Gott, das ist Brian Schaeffer. Also so, wenn man die Fotos sieht, dann könnte man auch denken, er ist es irgendwie so 14 Jahre später und ein bisschen verwahrlost. Aber das FBI fährt noch nicht mal nach Mexiko, um das rauszufinden. Die benutzen so eine Gesichtserkennungssoftware und können da schon ausschließen, dass er das ist. Also das ist dann auch eine Spur, die ins Leere führt.
Hm.
Das ist ein bisschen wie mit Lars Mittank, der ja auch angeblich dann irgendwo mal gesehen wurde, wo das sich dann auch rausgestellt hat, das war jemand anders, den man da gesehen hat.
Hm.
Ja, also ist halt die Frage, was ist passiert? Unfalltod steht natürlich großartig im Raum, aber hätte man dann nicht seine Leiche finden müssen, außer die hätte dann jemand vielleicht aus versicherungstechnischen Gründen in diesem Rohbau oder auf der Baustelle unten weggeschafft, vielleicht auch von den Barbetreibern, um da nicht irgendwie sich die Frage gefallen lassen zu müssen, warum jemand von den Partygästen den Weg in den Rohbau gefunden hat, weißt du, das hätte ja auch Ärger geben können, keine Ahnung.
Mhm.
Verbrechen kann natürlich sein, da hätte dann jemand tatsächlich das perfekte Verbrechen begangen. Ja, und keine Überwachungskamera hat ihn nochmal eingefangen in dieser Nacht. Und da spielt dann eben diese Smiley-Face-Killer-Theorie eine Rolle, weil eben um das Gebäude herum diverse Smiley-Faces gefunden wurden, weil Brian Schaeffer so ins Profil passt und auch im Rahmen einer Partynacht verschwunden ist. Gewässer hätte es in der Nähe auch gehabt, warum jetzt die Leiche nicht gefunden wurde. Das kann ja verschiedene Gründe geben, aber das ist tatsächlich zumindest nach außen hin die einzige Schnittmenge, warum der in diesem Themenkomplex genannt wird. Ich kann mir vorstellen, weil ja immer wieder davon gesprochen wird, explizit von irgendwie 45 möglichen Opfern, ich kann mir vorstellen, dass es da noch mehr in den Ermittlungsakten gibt als nur diese Smiley Faces und dass es da irgendeinen roten Faden gibt, den man nicht nach außen trägt, um kein Täterwissen preiszugeben. Genau. Ja. Deswegen, also, weil wenn ich es jetzt so erzähle, wirst du sagen, das ist sehr, sehr dünn, dass es da irgendwo Smileys gemalt wurden, aber ich kann mir eben vorstellen, dass es irgendwelche Indizien gibt, die wir nicht kennen.
Wo waren die Smileys denn da genau?
Um das Gebäude herum an diversen Stellen.
Ja gut, das kann einfach nur ein Graffiti sein.
Das kann natürlich auch sein, das ist auch sehr wahrscheinlich, ne? Das ist, also deswegen sage ich ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Zuordnung noch irgendwie andere Indizien mit sich bringt.
Vielleicht haben diese Smileys einfach die Drogenumschlagsplätze für irgendwelche hier LSD-Pillen oder sowas dargestellt, weißt du?
Es ist alles möglich.
So, als Straßenmarkierung oder so. Also, ich finde dieses Setting mit diesem Mall-Gebäude wirklich sehr speziell und auch diese Einbahnstraße, die wir jetzt hier kennengelernt haben, dass es eigentlich nur die Möglichkeit gibt, dass er entweder im Gebäude verschollen ist, was ja irgendwie auch ausgeschlossen ist, dass es die Spürhunde gab, und oder halt eben hintenrum irgendwie rauskam. Und offensichtlich ist es ja so, dass sein Handy kilometerweit weg bei Hilliard war das, ne, gefunden wurde und da irgendwie einmal in Betrieb genommen wurde, sodass mal zumindest die Möglichkeit besteht, und das ist für mich so mit das naheliegendste eigentlich, dass irgendwie außerhalb, also er muss dann irgendwie hinten rausgegangen sein, außerhalb muss es dann irgendeinen Konflikt oder Raubdiebstahl oder irgendwas gegeben haben, weswegen sein Handy abhanden gekommen ist. Das ist für mich eigentlich das einzig logisch Erklärbare.
Ich bin auch dabei, dass er aus irgendeinem Grund die Bar, ich meine, das ist ja, man kann es ja ganz logisch betrachten. Ne? Alles, was eben ausschließbar ist, dann bleibt das Einzige, was übrig bleibt, muss dann die Wahrheit sein. So, er hat die Kneipe nicht durch die Front, durch die Haupttür verlassen, das ist auszuschließen, aufgrund der Kamera.
Ja.
Er hat diesen Notausgang nicht benutzt, er hat auch nicht den Lift mit der Band benutzt, das ist auszuschließen. Also muss er die Kneipe durch diese Hintertür verlassen haben, die eben auch das Personal nicht unbedingt genutzt hat, die in den Rohbau geführt hat.
Ja.
Ob er das aus Eigenantrieb getan hat oder weil ihm das jemand gezeigt hat oder jemand ihn da vielleicht auf ein Schäferstündchen oder auf irgendwas anderes gebeten hat, weiß man nicht. Und da muss tatsächlich irgendwas passiert sein. Ich glaube nicht, dass irgendwas auf dem Heimweg passiert ist. Ich glaube, dass im Gebäude irgendwas passiert ist und dass die Person, die dabei war, dann einfach blitzschnell gehandelt hat und ihn so gut versteckt hat, dass man ihn also bis heute einfach nicht gefunden hat.
Ja, also ich wage jetzt mal eine Theorie. Da war eine Baustelle. Es ist versicherungsrechtlich ein großes Problem, dass die zugänglich ist. Ja.
Safe
dann,
ist es das.
Dann ja. War das ein Rohbau mit irgendwelchen Kabeln, die noch irgendwo rumhingen, die möglicherweise unter Spannung waren. Oder es gab Einsturzgefahren, was auch immer. Es war jedenfalls ein Rohbau und ein Rohbau zu betreten ist immer gefährlich. So kam es da zu einem Unfall. Möglicherweise war er auch betrunken und ist einfach irgendwo runtergestürzt und in einer Etage weiter unten irgendwie auf dem Boden aufgeschlagen oder was auch immer. Und dann könnte es ja so sein, dass die Bauherren oder irgendwelche Handwerker ihn dort gefunden haben und oder das Bauunternehmen, wer auch immer, ja, also irgendjemand, der die Verantwortung tragen würde, und diejenigen haben dann die Leiche weggeschafft.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen und nicht aus den Augen verlieren, dass diejenigen, die da möglicherweise seine Leiche beseitigt haben oder der oder diejenigen, ob es jetzt einer war oder mehrere, die hatten ja auch 3 Tage Zeit dafür, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt irgendwie hoppla hopp in dieser Nacht on the go passieren musste, also dass man quasi so im Vorbeigehen das perfekte Verbrechen begangen hat, sondern man hatte ja im Prinzip 3 Tage Zeit, das war ein Freitagabend, wo diese Party war, und Montag wurden die Ermittlungen angefangen. Samstag, Sonntag ist auf dieser Baustelle wahrscheinlich eh nicht gearbeitet worden, das heißt, hätte die Leiche dann da gelegen, hätte man wirklich 3 volle Tage Zeit gehabt, die wegzuschaffen, ohne dass die notwendigerweise irgendwem aufgefallen wäre. Das ist ja schon auch eine komfortable Situation.
Ja, und nochmal, du hast es ja eben beschrieben, das war so eine Art Mall, bisschen wie Cinedome in Köln, nur krasser. Also letztendlich eine Gelddruckmaschine, so ein Laden. Und nichts ist rufschädigender als ein Todesfall während der Baumaßnahmen.
Würde
dann
nicht gut
dann
kommen,
hätten ja. die das Projekt direkt begraben können. Und daher halte ich das für total möglich, also mal auf jeden Fall für möglich, dass sowas die Geschichte dahinter ist.
Du hast natürlich recht, ne? Das wäre für den Ruf gerade von so einem neuen Ding schon sehr, sehr schädlich gewesen. Da wären wahrscheinlich einige Leute erstmal weggeblieben oder weniger erschienen erstmal.
Bei so einem Projekt, das sind ja Millionen, ne? Da hat man ganze Investoren, die dahinter stecken. So, und ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie eine Entscheidung der Investoren war. Nein, viel eher denke ich, dass es halt ein größeres Bauunternehmen gab, das federführend letztendlich diese Baumaßnahmen umgesetzt hat. Und da würde ich dann so eine Verantwortung verorten und eine mögliche Täterschaft, was heißt Täterschaft, also zumindest jemanden, der dann vielleicht die Leiche beiseite geräumt hat. Aber das ist natürlich ein ganz wildes Spekulieren, das ist natürlich klar, aber das ist halt einfach ein Cold Case und da haben wir keine andere Möglichkeit, da zu spekulieren.
Ja, es kann auch viel, viel kleiner sein, weißt du, wenn du als Gastronom da so eine Kneipe neu eröffnest, die eben in so einer exponierten Immobilie ist, die ist auch eine Gelddruckmaschine, wenn du da dich für Studentenpublikum etablierst und wenn durch dein Verschulden jemand da zu Tode kommt, weil der irgendwie eine Tür benutzt, die er nicht hätte benutzen dürfen, dann verlierst du vielleicht deine Konzession oder dein Ruf ist scheiße, keiner kommt mehr so, du kannst deinen Laden wieder dicht machen. Vielleicht bist du dann auch einfach oder ist dir auch daran gelegen, einfach das zu vertuschen, was da passiert ist.
Ja, sicher. Und du darfst auch nicht vergessen, dass diese Zählung der Gäste, ja, anhand der Videoaufnahmen vorgenommen wurde, die eben an diesem Abend angefertigt wurden. Das schließt ja nicht aus, dass vielleicht die Leiche noch 1, 2, 3 Tage dort versteckt war, vielleicht auch tatsächlich in diesem Bereich, wo gebaut wurde. Und das dass an einem anderen Tag dann die Leiche einfach rausgeschafft wurde,
genau.
In einer Kühlbox zerlegt oder weiß ich nicht was.
Also da hast du ja gerade, auch hier wieder, ne, gerade mit der Baustelle, also wenn es jetzt jemand von einer Baufirma gewesen wäre oder auf einer Baustelle als Außenstehender oder eben mit dem Gastronomie-Hintergrund, da hast du ja Möglichkeiten. Da gibt es große Gefäße für Mörtel, da gibt's
dass er einbetoniert wurde oder sowas.
Ja, oder einfach in so ein Gefäß verpackt wurde, ne? Da gibt's unter Umständen für die Gastro große Kühlbehälter, wo irgendwas angeliefert wird, wo du jemanden reinstecken könntest oder so. Ne? Also die Möglichkeit, jemanden da ungesehen rauszubekommen in den nächsten 3 Tagen, die ist auf jeden Fall da.
Ja,
und ich glaube auch, dass das Szenario ist, von dem wir sprechen. Also, dass genau sowas passiert ist, das ist so meine Theorie bei der Sache. Ja.
Aber diesbezüglich hat es keine Nachforschung gegeben oder weißt du da was zu?
Da wird es Nachforschung gegeben haben, aber ich weiß nicht, wie früchtetragend das war oder wie erfolgsversprechend es überhaupt auch gewesen ist. Ne?
Tja.
Also ich glaube, wie gesagt, dass das so der vielversprechendste Lösungsansatz ist tatsächlich, dass er da aus irgendeinem Grund entweder alleine oder gezielt mit gezielter Führung in diesem nicht freigegebenen Bereich gelandet ist, da irgendwie ums Leben gekommen ist und dann aus Vertuschungsgründen innerhalb der nächsten Tage aus dem Gebäude geschafft wurde. Dass die Leiche halt bis heute nicht gefunden wurde, ist dann natürlich ein riesen Glück für den Verursacher oder für den Beseitiger der Leiche.
Das wirkt alles so verschwörungsmäßig, aber tatsächlich ist es gar nicht so absurd, da es ja nun einmal eine Einbahnstraße war. Es gab keine andere Möglichkeit, dass er rausgekommen sein könnte. Die einzige Alternative, die für mich auch wirklich schlüssig wäre, ist halt diese Nummer, dass er dann doch ganz gesund irgendwie rauskam, warum auch immer er hinten rumgegangen ist, das wissen wir nicht, werden wir nie erfahren. Und dass dann irgendwas anderes passiert ist. Also vielleicht eine relativ unspektakuläre Geschichte. Ja. Vielleicht war es wirklich ein einfacher Raubmord oder so. Irgendwas.
Die Möglichkeit besteht. Und auch dann besteht ja wirklich die Frage, warum findet man die Leiche nicht? Ne? Aber klar besteht auch die Möglichkeit, dass er hinten rausgekommen ist, diese Baustelle draußen umgehen konnte, sich auf den Heimweg machen wollte und dann da irgendwas passiert ist. Klar, das ist alles möglich.
Ja.
Wie gesagt, einzig verdächtig ist eben, dass William sich diesem Lügendetektortest entzogen hat. Aber ich sehe da jetzt auch keine, zumindest aus der Faktenlage, die wir kennen, jetzt auch keine direkte Begründung, warum der irgendwas getan haben sollte, außer eben diesem verdächtigen Moment. Das ist alles sehr, sehr schwammig.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen, damit geht da noch so ein kleiner Doku-Tipp von mir einher. Wir haben eben gesagt, wenn so ein neues Gebäude, so ein Neubau und auch so eine neue Kneipe, wenn da was passiert wäre, dann hätte das zukünftige Kunden abgeschreckt oder sie erst recht angezogen. Es gibt so eine Doku auf YouTube von dem Kanal Simplicissimus. Die ist ziemlich großartig. Da geht es um einen Vergnügungspark im Staat New York, den ein lustiger, skrupelloser Geschäftsmann betrieben hat. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von diesem Park. Und der davon gelebt hat, dass er eben besonders unsicher war. Die Fahrgeschäfte besonders unsicher waren. Das war so für die Kids aus New York und Umland so dann so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein cooles Beweis, dass man sich getraut hat, da hinzugehen.
Also russisch Roulette auf der Achterbahn.
Guck dir diese Doku an, das ist ein Fiebertraum, wirklich. Guck es dir an.
Ich weiß nicht, ob ich das will. Dann traue ich mich auf keine Achterbahn mehr. Auf keinen Autoscooter, auf nichts.
Das ist so ein Ding, was dir wirklich deutlich macht, wie gut das ist, dass wir in Deutschland sowas wie den TÜV besitzen. Hm. Wirklich.
Und trotzdem gibt es in Deutschland auch Unfälle. Fährst du eigentlich Achterbahn?
Wo Menschen arbeiten, da werden immer Fehler gemacht. Ich fahre natürlich Achterbahn. Ich bin jetzt nicht der größte Achterbahn-Freak der Welt, aber ich fahre eigentlich ganz gerne Achterbahn.
Also hast du kein Problem mit, ja, okay. Auch nee, also, mit der Höhe? Hast du mit der Höhe Probleme? Also so Freefall-Dinger oder so?
Das ist nicht so mein Ding tatsächlich. Das habe ich auch schon gemacht. Das mochte ich nicht so sehr. Mhm. Achterbahn ist ganz geil, aber so Freefall mag ich nicht. Und es gibt hier im Phantasialand, hier im Kölner Bereich, da gibt es sowas wie so eine riesige Schiffsschaukel, die sich dann auch so um sich selber dreht, wo du so eingeschnallt bist. Und das finde ich auch nicht so geil.
Ja, ist auch nicht mein Ding.
Aber ja, so Achterbahnen können schon sehr, sehr cool sein. Also
ja, auf jeden Fall. Wasserbahn finde ich ganz cool. Aber also dieses
Wasserbahn,
so so Freefall-Dinger kann ich überhaupt nicht leiden, gar nicht. Ich hatte mal so ein Erlebnis auf, ist egal wo, ich werde jetzt hier irgendwie niemanden schlecht reden, ist auch nichts Schlimmes passiert, ja. Wir waren jedenfalls auf diesen Freefall-Dingen und ich habe durchaus Respekt vor der Höhe. Und man musste die Taschen vorher abgeben. Ich setze mich dahin, dann geht dieser Anschnallbügel runter, ja. Und wie es halt so ist, wenn er einmal richtig fest einrastet, drückt man nochmal in voller Kraft dagegen, um zu gucken, dass auch wirklich alles in Ordnung ist, ne? Mache ich also, alles safe, nichts passiert, okay, cool. Und ich dachte mir, okay, einmal ist keinmal, lieber nochmal ein zweites Mal. Ich drücke volle Kanne dagegen und wumm, meine Arme gehen hoch. Da ist mir der Stift gegangen. In diesem Moment auf einmal war das locker und ich dachte, was ist denn jetzt los? Unterm Strich lag es daran, dass sie diese Sicherung nochmal gelöst haben, weil zwei neben mir jemand einfach noch auf diesem Fußbereich seinen Rucksack liegen hatte, sozusagen, weißt du? Also die haben quasi, wie soll man sagen, wenn diesen Countdown zum Start unterbrochen, wenn du so willst, ja?
Verstehe.
Ja, und alles wieder rückgängig resettet. Und das war der Punkt. Aber für mich in dem Moment war das ja so ein Sicherheitscheck und dann geht das Ding hoch, dieser verdammte Bügel, ne? Und ich habe gedacht, das, also wirklich, ich habe richtig Schiss bekommen. In diesem Moment habe ich einen richtigen Schock erlebt.
Ja, zu Recht. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wäre wahrscheinlich auch ausgestiegen dann in diesem Moment. Aber
ne, ich habe durchgezogen, aber es war auch mein letztes Mal.
Ja, keine Ahnung. Es ist ganz cool, aber ich brauche es jetzt auch nicht so dauernd. Was ich richtig geil finde, das sind so Sommerrodelbahnen oder so.
Mhm. Ah, ist
da,
cool.
bin ich ein großer Freund von. Aber ich muss auch sagen, Vergnügungsparks generell geben mir jetzt nicht so viel. Es ist meistens relativ voll, es ist meistens relativ teuer. Und wenn du zu Stoßzeiten gehst, dann kannst du, weiß ich nicht, also ich war einmal in einem Park, da habe ich den ganzen Tag verbracht, da habe ich, glaube ich, 5 Sachen fahren können oder so, weil überall so geisteskranke Schlangen waren. Das hat dann auch nichts mit Spaß zu tun.
Ja, dir gibt das vielleicht nichts, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass der vierte Fabian sehr, sehr glücklich ist.
Ja.
Wahrscheinlich, ich mein, wahrscheinlich hast du noch so ein alter Ego irgendwo, so Kirmes, genau. Jemand, so ein Typ, so ein anderer Fabian, der in so einer Kirmesbude sitzt.
Das kann
und
sein.
Und Zuckerwatte also rausgibt und irgendwie Sprüche kloppt und der King beim Autoscooter ist.
Das kann alles so sein.
Kirmes ist
für mich ja auch der Orkus der Hölle, ne? Also ich meine, ich fand früher so Autoscooter schon ganz cool, ne? Aber Kirmes ist für mich wirklich so, weiß ich nicht, das ist es ist laut, es ist grell, es ist teuer, da trifft sich meistens auch nicht unbedingt das allercoolste Volk.
Ja, es ist auch ramschig, ehrlich gesagt.
Es ist ramschig, es ist wirklich der Orkus der Hölle. Also wenn du mich richtig quälen willst, dann nimm mich irgendwie tagsüber mit auf eine Kirmes und abends auf eine Ballermann-Party, dann hast du mir den Tag so richtig vollumfänglich versaut, ne? Das ist dann so, keine Ahnung, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Oder ein Helene Fischer-Konzert oder so.
Mhm.
Ja, grauenhaft. Also alles, was so in die Richtung geht. Aber ey, Geschmäcker sind verschieden. Ich will das auch niemandem madig machen, der es feiert. Ne? Genauso auch irgendwie so Vergnügungsparks an sich. Ich kann auch verstehen, warum man es feiert. Und ja, es wäre so langweilig, wenn alle die gleichen Geschmäcker hätten. Aber mein Ding ist es halt einfach nicht.
Mhm. Verstehe ich. Ja, gut. Jetzt haben wir irgendwie die Kurve gekriegt und so insgeheim mit dem Fall abgeschlossen, nicht wahr?
Ja, da gibt's ja auch irgendwie nichts mehr zu sagen, irgendwie, ne? Leider. Das ist ja so ein Fall, der Spekulationsfläche bietet, aber irgendwie leider keine Aufklärung. Insofern können wir da jetzt, wie soll ich sagen, noch viel drüber reden, aber wir werden auf keinen befriedigenden Endpunkt kommen.
Nee. Ja, ich find's einfach unfair, weißt du? Also die Familie hatte wirklich, wirklich Pech. In vielen Dingen.
Die hatte wirklich Pech.
Oder? Also, was ist das denn bitte schon, dass die drei derartige Schicksale erlebt haben?
Ja, dass irgendwie von den Leuten, die bisher verstorben sind, also sagen wir mal jetzt mal, Brian ist tot, dass da keiner irgendwie einem normalen Tod erlegen ist, sondern so Freak-Sachen, ne? So Knochenmarkkrebs und irgendwie ein Ast, der vom Hurricane durch die Gegend geschleudert wird. Und also,
ja.
Das sind dann aber auch so... Ja.
So, alles so extrem irgendwie.
Genau.
Ja. Und, ja.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel Dramatik auf jeden Fall.
Hm.
Ja, ich, keine Ahnung, ich hoffe natürlich wie immer in so Cold Cases und gerade auch so verschwundenen Fällen, dass es da irgendwann mal noch eine Aufklärung gibt und die Hinterbliebenen, speziell auch irgendwie Alexis, ich weiß nicht, wie die da noch dran hängt oder hinterher. Ich glaube, wenn du eine Liebe verlierst, ist das immer eine Sache, die dich beschäftigt, immer wieder noch in deinen Kopf reinkommt. Aber wenn du jemanden auf diese Art und Weise verlierst, dann wirst du wahrscheinlich dein Leben lang immer wieder daran denken und deswegen hoffe ich sehr, dass sie irgendwie ja irgendeine Form von Aufklärung irgendwann bekommt und hoffentlich zwischendurch ihr Glück gefunden hat. Und ansonsten, wie immer bei solchen Fällen und solchen Geschichten, interessiert mich primär, was so die Zuhörerschaft denkt. Was habt ihr für Theorien oder wie seht ihr diese Geschichte oder denkt ihr wirklich, dass er vielleicht ein neues Leben angefangen hat? Was sind eure Gedanken dazu? Kommentiert mal fleißig im Post unter dem Post hier zu dem Fall. Liked auch immer fleißig, dass irgendwie so der Algorithmus angeregt wird, auch bei Instagram. Ja, folgt und bewertet uns gerne positiv in der App eurer Wahl. Also egal, wo ihr uns hört, wenn ihr irgendwie eine positive Bewertung da lasst, das wäre schon auch sehr viel wert für uns.
Auf alle Fälle. Und malt mal bitte noch so ein schniekes Bild von Fabi Un 7 bis 10. Einfach mal, damit wir das genießen können. Fände ich auf jeden Fall extrem löblich.
Also über Porträts von mir und meinen alternativen Persönlichkeiten freue ich mich natürlich sehr, klar.
Ja, tja, das waren doch eigentlich schon geniale Schlussworte.
Mir bleibt auch nichts mehr dazu zu sagen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.